ARD.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen.
Die russische Wahlshow. Putin festigt seine Macht.
Die Präsidentschaftswahl in Russland läuft. Ganz im Osten des Landes, das sich ja über 11 Zeitzonen erstreckt, haben am frühen Morgen die ersten Wahllokale geöffnet. Man muss kein Wahrsager sein, um das Ergebnis schon zu kennen. Wladimir Putin wird diese Präsidentschaftswahl in Russland gewinnen. Daran gibt es keinen Zweifel. Die Frage ist wohl nur noch, wie hoch die Wahlbeteiligung ausfällt und wie sich die Stimmen nach dem offiziellen Ergebnis dann am Ende aufteilen auf die insgesamt 4 Bewerber, allesamt Kreml-freundlich. Denn eine echte Alternative zu Putin ist da nicht mit dabei auf dem Wahlzettel. Björn Blaschke.
Man muss kein Wahrsager sein, um zu wissen, wie das Ergebnis aussehen wird. Ein auch in Russland bekannter Spruch. In seiner Moskauer Wohnung hat Tarot-Spezialist und Wahrsager Jewgeni Kosman die Karten trotzdem vorsichtshalber noch einmal gelegt. Seither prophezeit er als Experte, die Präsidentschaftswahl in Russland wird Wladimir Putin für sich entscheiden. Bei Kosman ist das allerdings auch Wunsch. Ich hoffe, er wird weiterhin unser Präsident sein. Es macht mir nichts aus, dass er schon lange regiert. Ich bin ein Patriot und ein Fan von Putin. Ich schwärme für Putin. Dass die meisten der 113 Millionen Wahlberechtigten Putin zum alten, neuen Staatsoberhaupt Russlands wählen werden, hat verschiedene Gründe. Tatsächlich stehen viele Menschen im Land hinter ihm, denn Putin ist für sie eine Art Übervater der großen Familie, die die Gesamtheit der Russinnen und Russen bildet. In seinen Reden knüpft Putin an dieses Gefühl immer wieder an. Erst gestern. Wir alle, das multinationale Volk Russlands, sind eine große Familie. Wir sorgen uns, kümmern uns um unser Heimatland. Wir möchten, dass es wohlhabend, stark, frei und erblühend ist, damit sich das Niveau und die Lebensqualität verbessern. Wir werden alles genau so machen, wie wir es wollen. Viele Menschen in Russland, auch in den annektierten ukrainischen Gebieten, wählen Putin allerdings, weil sie keine Alternative sehen. Auf den hellgrünen Stimmzetteln sind, abgesehen von Putin, nur 3 weitere Namen, die von Politikern, die Putin nahestehen. Ursprünglich waren es einmal 30 Bewerberinnen und Bewerber um das Präsidialamt gewesen. Unter ihnen sind 2 gegen die militärische Spezialoperation in der Ukraine. So muss in Russland der Krieg genannt werden. Zum Beispiel Boris Nadjestin. Als das alles begann, im Februar 2022, war ich von Anfang an gegen die militärische Spezialoperation. Und natürlich habe ich von Anfang an gesagt, dass das Putins großer Fehler sei und die Folgen sehr schwerwiegend sein würden. Das offizielle Argument für Nadjestins Ausschluss von der Wahl, die Unterschriftenlisten, die er für die Zulassung eingereicht hatte, seien zu fehlerhaft gewesen. Immerhin, Schätzungen besagen, dass bis zu 10% derer, die an den 3 Wahltagen ihre Stimme abgeben können, Nadjestin-Fans seien. Es gibt also zu Putin keine echte Alternative und deshalb, so die Kritik, sei die Präsidentschaftswahl auch nicht frei. Abgesehen davon, dass in Russland die Stimmen Oppositioneller unterdrückt werden, freie Presse de facto verboten ist, genau wie Protest gegen den Krieg in der Ukraine. Protest gegen die Präsidentschaftswahl in Russland soll es trotzdem geben. Manche werden dem Appell von Julia Nawalna ja folgen.
Привет.
Die Witwe des kürzlich unter ungeklärten Umständen verstorbenen Putin-Kritikers hat dazu aufgefordert, am Sonntag um 12 Uhr zu einem Wahllokal zu kommen und den Stimmzettel entweder ungültig zu machen oder für einen der anderen 3 Kandidaten, aber nicht für Putin zu stimmen. Spätestens Montag wird die Zentrale Wahlkommission das vorläufige Wahlergebnis bekannt geben. Man müsste Wahrsager sein, um zu wissen, wie groß das Plus hinter der 80 ist. Für Putin.
Ab heute sind die Menschen in Russland dazu aufgerufen, einen Präsidenten zu wählen. Der Sieger dieser Abstimmung, da sind sich alle sicher, wird Wladimir Putin heißen. Es ist eine Wahl ohne Kandidaten der Opposition und ohne unabhängige Wahlbeobachter. Offiziell treten da 4 Bewerber zu dieser Präsidentschaftswahl an. Neben Putin sind es 3 kremlfreundliche Mitbewerber. Keiner dürfte Putin ernsthaft gefährden. Für den Kremlchef wird es also nicht darum gehen, ob er diese Wahl gewinnt, sondern mit welchen Werten und wie hoch die Wahlbeteiligung am Ende aussieht. Alexander Lippmann ist Professor für Politikwissenschaft mit Schwerpunkt Osteuropa und Russland an der FU Berlin. Aus der westlichen Sicht ist das eher eine Art Bestätigung Putins im Amt und keine freie demokratische Wahl. Ich habe Alexander Lippmann gefragt, wie empfinden das die Menschen in Russland?
Ich glaube, vielen Menschen in Russland ist es auch bewusst, dass die Wahl nicht frei und fair ist. Einige nehmen es einfach an, weil sie glauben, dass sie nichts ändern wollen oder weil sie auch glauben, dass das Land im Krieg sowas auch akzeptieren könnte. Einige sehen es kritisch, aber kaum jemand sieht diese Wahlen als echten Wettbewerb.
Es geht dem Kreml ja vor allem auch um die Wahlbeteiligung. Werden die Menschen unter Druck gesetzt, in diesen Tagen zur Wahl zu gehen? Wie läuft das ab?
Ja, ganz genau. Wir haben Medienberichte von oppositionellen, unabhängigen Medien, dass zum Beispiel die Mitarbeitenden der staatlichen Betriebe oder Beamtinnen und Beamten werden nicht nur selbst gezwungen, zur Wahl zu kommen, sondern auch dazu aufgefordert, eine gewisse Zahl von anderen Menschen, also 3 oder 5, zur Wahl zu bringen. Die Rentnerinnen und Rentner werden unter Druck gesetzt, wählen zu gehen. Also der Staat bemüht sich schon darum, die von ihm abhängigen Gruppen zu mobilisieren.
Jetzt ist augenscheinlich, dass der Kreml schon vor dem Wahltag dafür gesorgt hat, dass Putin diese Abstimmung gewinnen wird. Da geht es um das Feld der Kandidatinnen und Kandidaten. Oppositionspolitiker sind nicht dabei. Teilweise wurden sie vorab ausgeschlossen. Wie groß ist denn aus Ihrer Sicht die echte Zustimmung für Putin? Welcher Teil der Russinnen und Russen ist von ihm wirklich überzeugt?
Das ist eine unglaublich schwierige Frage. Sie ist zuerst mal deswegen schwierig, weil in einer Diktatur die Menschen natürlich ihre Meinung nicht frei äußern. Und es gibt verschiedene Methoden, wie man versucht, die echte Meinung der Menschen herauszufinden. Aber es ist trotzdem immer nicht ganz klar. Aber es gibt noch ein anderes Problem. In der Diktatur wie Russland haben die Menschen zum Teil auch keine Chance, eine unabhängige Meinung zu bilden. Informationskanäle sind unter Kontrolle, öffentlicher Diskurs ist nicht frei. Wir wissen einfach nicht, wie die Menschen ohne diesen Druck abstimmen würden. Ich kann aber nur eine Sache sagen. Viele Menschen in Russland sind auch grundsätzlich mit der aktuellen Situation, mit dem Krieg, mit der Unsicherheit, die der Krieg verursacht hat, zumindest massiv verunsichert.
Jetzt gibt es einen Gegenkandidaten auf dem Wahlzettel aus dem Lager der Liberalen, Wladislav Davankov. Ein echter Putin-Kritiker, muss man sagen, ist das nicht. Aber Oppositionspolitiker haben dazu aufgerufen, ihn zu unterstützen. Kann sich daraus irgendeine Art von Protest entwickeln?
Ja, Davankov sehe ich zunächst mal nicht als einen echten Liberalen. Davankov ist von der Partei Die Neuen Menschen, die sehr wahrscheinlich ein Kreml-Projekt ist, gerade um die liberale Wählerschaft abzufangen. Diejenigen, die für Davankov stimmen werden kaum irgendwelche Veränderungen in Russland zur Welt bringen. Es gibt andere Strategien, die interessanter sind.
Welche sind das?
Zum Beispiel der Aufruf, um 12 Uhr wählen zu gehen, der kam von dem vor kurzem verstorbenen, möglicherweise ermordeten Alexei Nawalny. Und das ist genau die Aktion, auf die wir sehr aufmerksam schauen müssen. Wenn wir jetzt sehen, dass um 12 Uhr tatsächlich lange Schlangen an den Wahllokalen bilden, das kann ein Zeichen sein, dass es mehr und mehr Leute gibt, die auch mit dem Regime tatsächlich unglücklich sind.
Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, dass der Kreml schon vor dieser Wahl einiges dafür getan hat, dass Putin am Ende als klarer Sieger hervorgeht. Wenn wir dann Prognosen und Ergebnisse haben, kann man dann zumindest davon ausgehen, dass diese Zahlen der Realität entsprechen?
Nein. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die Wahlen zumindest zum Teil auch direkt gefälscht, manipuliert werden. Auch dafür wurden alle Voraussetzungen geschafft. Und wiederum, was bedeutet Realität? Es sind keine freien und fairen Wahlen, wo die Menschen mit unterschiedlichen Positionen konfrontiert wurden.
HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.
Die Wahl hat offiziell begonnen. Bis Sonntag noch sind gut 110 Millionen russische Menschen aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Sie können zwischen 4 Kandidaten entscheiden. Oppositionspolitiker allerdings sind nicht dabei. Putin-Kritiker hatte der Kreml vor der Wahl ausgeschlossen, aus formalen Gründen, wie es da hieß. Abgestimmt wird nun also über 11 Zeitzonen hinweg und auch aus dem Ausland. Wie schauen russische Menschen in Hessen auf diese Abstimmung? Nina Michalk hat nachgefragt.
Sascha stammt aus Moskau. Vor 13 Jahren ist sie wegen der Liebe nach Hessen gezogen, hat in Gießen studiert und macht in Frankfurt ihren Master. Auch wenn für sie die Wahl eine Farce ist, wird sie am Sonntag in der russischen Botschaft in Bonn ihre Stimme abgeben, da die russische Botschaft in Frankfurt geschlossen wurde.
Für mich persönlich ist es die Möglichkeit, trotz all dem meine demokratischen Rechte zu nutzen, auch wenn man es nicht beeinflussen kann. Wir haben die Möglichkeit zu wählen. Ich finde es schon wichtig, dass man das auch macht. Und auch so aus therapeutischen Gründen einfach viele Menschen zu treffen mit den gleichen Gefühlen und gleichen Gedanken.
Zur Wahl sind am Sonntag zwei Demonstrationen geplant. Eine kleine pro-russische und eine größere regimekritische, sagt die Bonner Polizei. Wie in Russland wollen sich auch in Deutschland viele Putin-Kritiker treffen und den Namen des verstorbenen Oppositionspolitikers Nawalny auf ihre Stimmzettel schreiben.
Als Protestnote und auch damit Menschen, die Wahlzettel dann alle sehen, dass sie dann auch so sehen, wie viele Menschen eigentlich für Nawalny und gegen die Regierung sind. Vielleicht machen sie sich dann auch mehr Gedanken.
Dimitri Peters wird nicht wählen gehen. Der Russlanddeutsche, der in Frankfurt lebt, hat zwar die doppelte Staatsbürgerschaft, ihm ist aber nicht wohl, seine Daten in der russischen Botschaft zu hinterlassen. Putin hält er für einen Verbrecher, das Regime für mafiös. In der Wahl sieht er keinen Sinn.
Dieses Event ist nichts anderes als eine weitere Veranstaltung der Propaganda, der Manipulation der Bevölkerung. Das heißt, den Hardlinern schickt es das Signal, wir haben unseren Treueschwur geleistet. Die andere Gruppe, die vielleicht sagt, okay, wir leben in einer rosaroten Welt und wir haben eine Demokratie und Russland ist das beste Land der Erde. Die Wahl hat stattgefunden, es gibt ein in Anführungsstrichen legitimes Ergebnis und deswegen können wir zufrieden sein.
Die dritte Gruppe, die Regimekritiker, die bei der Wahl ihren Protest hinterlassen, hält Peters für extrem mutig, denn das werde Folgen haben. Dennoch gäbe es auch viele Menschen, die im In- und Ausland für Präsident Putin stimmen werden. Es habe in Russland eben nie wirklich eine Demokratie gegeben, sagt Peters. Seine Erklärung für das russische Denken ist daher eine Art Diktaturparadox.
Also viele Menschen sehen ihn sicherlich als starken Mann, als Anführer. Und viele wünschen sich das mit Sicherheit auch. Viele wünschen sich eine autoritäre Führung des Landes und ihrer eigenen Person, um das eigene Denken abzuschalten oder abschalten zu können. Und paradoxerweise in dieser Gedankenfreiheit oder Entscheidungsfreiheit leben zu können.
Dimitri Peters Kontakte nach Russland sind nur noch sporadisch. Putin-Wähler kann er nur schwer ertragen. Wie diese Menschen denken, warum sie das Regime unterstützen, erklärt er sich so.
Hauptsache, alle anderen haben Angst vor uns. Das war so ein Spruch, den ich früher auch mal öfter gehört habe. Es ist völlig egal, in welchen Umständen wir leben. Es ist völlig egal, wie arm wir sind. Es ist völlig egal, wie zerstört gerade unser Wohngebäude ist oder unser Krankenhaus ist oder unsere Schule ist. Egal, wie ungebildet die nächste Generation sein wird oder auch die gegenwärtige Generation bereits ist. Völlig egal. Wir sind stolz darauf, dass die Welt uns fürchtet. Das ist für sie russisch sein.
Wladimir Putin steht als Sieger dieser Wahl schon fest. Seine drei Gegenkandidaten sind allesamt kremlfreundlich oder kremlnah. Und eine wählbare Opposition gibt es nicht. Mancher ist sich da nicht mehr ganz sicher, ob der Begriff Autokratie oder Oligarchie für Russland überhaupt noch zutrifft und man nicht eher von einer Diktatur sprechen muss. Es ist ein Land ohne Presse, ohne Meinungsfreiheit. Gegner der Regierung werden verhaftet. Manche kommen zu Tode, so wie kürzlich Alexei Nawalny. Tausende sind seit Beginn des Ukraine-Krieges aus Russland geflohen. Schauen wir näher auf die Lage der Opposition mit Sergej Lagodinsky. Er ist Europaabgeordneter und russlandpolitischer Sprecher der Europäischen Grünen. Die Witwe des gerade verstorbenen Alexei Nawalny, Julia Nawalnaja, hat sich für eine Protestaktion gegen Kremlchef Putin bei dieser Wahl ausgesprochen. Alle sollen am selben Tag zur selben Zeit zum Wahllokal gehen, am Sonntag um 12 Uhr. Auf welche Beteiligung hoffen Sie da?
Ja, sie hat dazu aufgerufen und schon wird gesäubert. Es wird alles getan, damit Menschen zu dieser Uhrzeit nicht mal zu den normalen Wahllokalen gelangen. Ich weiß nicht, wie sehr diese Beteiligung sichtbar sein wird. Ich persönlich bin ein bisschen skeptisch, denn im Gegensatz zu etwa solchen Aktionen, um das so zu benennen, wie die Trauerzüge für Nawalny, ist das ja alles sehr dezentralisiert. Das heißt, es gibt ja sehr viele Wahllokale und ob es so sichtbar sein wird, dass Menschen dort eben massenhaft kommen, das wird abzuwarten sein, aber das zeigt so ein bisschen auch die Verzweiflung der oppositionellen Szene oder der freien Zivilgesellschaft in Russland. Sie haben einfach kaum Mittel, um sich sichtbar zu machen.
Wie ist die Opposition denn insgesamt aufgestellt? Alexei Nawalny hatte ja auch aus dem Gefängnis, aus dem Straflager heraus noch Oppositionsarbeit geleistet. Er lebt nicht mehr. Was bleibt da heute noch?
Es gibt eine Reihe von führenden Köpfen im Ausland und es gibt einige, die in Gefängnissen sitzen, wie Wladimir Karamurza, der auch sehr gefährdet ist, oder Ilja Jaschin. Es gibt auch Frauen, gerade aus dem Umfeld von Nawalny. Aber das Problem ist, dass Nawalny die Figur war, die Menschen begeistert hat oder polarisiert hat, aber der war sichtbar. Die anderen sind eher schwächere Kandidaten und Kandidatinnen. Und die Strukturen sind völlig zerstört. Es ist nicht mehr möglich, etwa für die Strukturen, die Nawalny aufgebaut hat, zu arbeiten. Die sind alle zu de facto Terroristen erklärt worden. Man muss damit rechnen, dass man sofort im Gefängnis landet. Also eine sehr, sehr schwierige Situation. De facto ist eine Oppositionstätigkeit im Land kaum mehr möglich, im Ausland wenig wirksam.
Was kann denn der Einfluss der Menschen aus dem Ausland, oppositioneller Köpfe aus dem Ausland noch bewirken? Ist das irgendwie möglich, das noch auszubauen und den Druck irgendwie auf den Kreml auch aus dem Exil heraus zu erhöhen?
Das ist das, was versucht wird. Ob das wirksam ist, ist schwer zu sagen. Ich sehe das eher pessimistisch. Es tut mir leid, dass ich denn morgen für die Zuhörerinnen und Zuhörer mit diesen Hiobsbotschaften anfangen muss. Aber es ist einfach eine völlig zerstörte und auch unterdrückte Gesellschaft. Aber wir sollen nicht aufgeben. Es gibt in Russland immer noch Menschen, die sehr mutig sind, die auch gegen diesen Krieg protestieren. Es ist wichtig, dass sie sichtbar bleiben. Deswegen versuchen wir auch im Parlament, im Europäischen Parlament, in anderen Parlamenten, diese Menschen immer wieder zu nennen, dass sie wissen, wir wissen um ihr Schicksal, ihre Arbeit, und dass wir sie zumindest im Rahmen des Möglichen unterstützen und auch dahin arbeiten, dass sie freigelassen werden, insbesondere die Menschen, die ich erwähnt habe, die sind sehr, sehr gefährdet. Aber das ist die einzige Chance auf eine demokratische Zukunft in Russland, vielleicht nicht in 2 Jahren, aber vielleicht in 10 oder 15 Jahren.
Abschließend, Herr Lagodinsky, dass Wladimir Putin bestätigt wird im Amt, das gilt als sicher, 6 weitere Jahre stehen ihm dann zu. Sie haben geschildert, wie groß die Unterdrückung heute schon ist. Wohin entwickelt sich das Ganze aus Ihrer Sicht noch?
Ich denke, wir werden eine sehr schwierige Phase haben. Wir haben sie ja schon. Die einzige Chance, die ich jetzt sehe, ist, auch wenn es vielleicht für manche banal klingt, die Unterstützung der Ukraine. Wir können nur darauf hoffen und da alles dafür tun, dass die ukrainische Seite nicht besiegt wird, sondern wir sie auch dahingehend unterstützen, dass es eine Niederlage für Russland gibt mit diesem Raubzug, mit dieser Aggression. Das könnte die Basis dieses Machtapparats erschüttern. Und es könnte dazu führen, dass Menschen eben auch in den Machtzentralen die wichtigste Frage stellen, wozu und wohin soll es das noch führen mit dem Putin, der sich selbst bestätigt, auch in diesen Tagen.
Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.